Ich erinnere mich noch sehr deutlich, als ich ein junger Mann war und als wir mit der Methodistenjugend in Jena das Planetarium dort besuchten. Dies ist ja ein kuppelartiges Gebäude mit hochkomplizierten optischen Geräten. Und man kann dann an die Kuppel dieses Gebäude alle nur denkbaren Sternenhimmel und Sternenphänomene spiegeln. Auch den südlichen Sternenhimmel und was man immer will. Und dazu wird dann ein Vortrag gehalten und das ist hochinteressant. Ich möchte Ihnen einmal kurz etwas vorlesen aus dem Fundament der Zeitschrift der christlichen Techniker. Wenn im Planetarium langsam das Licht ausgeht, richten sich die Blicke der Zuschauer nach oben. Mehr und mehr verschwinden die Konturen der Kuppel, bis man sich schließlich draußen unter sternenklarem Himmel wähnt. Es stimmt, das Planetarium ist eine perfekte Illusion des Himmels. Eine Illusion ist ja eine Vorspiegelung oder eine Einbildung. Ist der Himmel der Bibel etwa auch nur eine perfekte, fromme Illusion? Nur für den erfahrbar, der sich in das Planetarium des Glaubens begibt. Ist es nicht weltfremd und für normal denkende Menschen unzumutbar, sie auf ein mehr oder weniger unvorstellbares Jenseits zu vertrösten? Spricht nicht etwa die naturwissenschaftliche Erkenntnis gegen diesen nicht-astronomischen Himmel Gottes? Das ist ja ein Unterschied. Der Himmel, in dem die Spatzen herumfliegen oder die Kometen und Meteore, und der Himmel Gottes, das unzugängliche Licht. Hermann Haffner beschreibt das scheinbare Dilemma des hin- und hergerissenen Denkens zwischen Glaube und wissenschaftlicher Erkenntnis zum Beispiel so. Schließlich bleibt noch der Ausbruch aus diesem verhexten Labyrinth. Gott, oder zumindest das Reden von ihm, hat mit dieser ganzen wissenschaftlichen Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun, sondern gehört einer ganz anderen Dimension an, die sich allein im Zusammenhang mit dem persönlichen Erleben erschließt und die Wissenschaft unberührt lässt. Hier aber entsteht dann die Frage, was das für eine Wirklichkeit Gottes sein soll, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Und ob Gott dann etwas anderes sei als eine innerseelische Wirklichkeit, eine Qualität bestimmter religiöser Erlebnisse. Wenn sich Gott bloß in unserer Seele abspielt und der Himmel in Wirklichkeit nur ein schöner Traum religiös empfindsamer Gehirne ist, hat Glaube nichts mit Wirklichkeit zu tun. Er ist dann nichts anderes als Selbstbetrug. Doch der Glaube, wie ihn die Bibel beschreibt, steht dem Wissen nicht entgegen. Vielmehr eröffnet er neue Horizonte und eine neue Sichtweise. Dieser Glaube hat sehr wohl etwas mit Wissen, Erfahrung und vor allem mit der Realität eines personalen Gottes zu tun. Und eine solche Vertiefung unserer Sichtweise möchte ich gerne heute unternehmen. Lesen wir zunächst Gottes Wort aus Hebräer 11, Vers 1 bis 3, und zwar in Übereinstimmung mit dem Grundtext. Es ist aber der Glaube das Fundament dessen, was man hofft. Man kann auch übersetzen die eigentliche Substanz. Es ist aber der Glaube das Fundament dessen, was man hofft, ein Überführtwerden von Wirklichkeiten, die nicht gesehen werden können, mit unseren Augen. Denn darin haben die Vorväter Zeugnis erlangt. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Äonen, dass also die Weltzeiten der göttlichen Heilsgeschichte, durch den Ausspruch Gottes zubereitet worden sind oder dem Ausspruch, dem Wort Gottes angepasst worden sind. Ehe also Gott irgendetwas erschaffen hat, hat er seinen Heilsplan konzipiert, seinen wunderbaren göttlichen Erlösungsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit in Christo Jesu, seinem Sohn, und dann hat er die Welten, die er erschaffen hat, diesem seinem Heilsplan angepasst. Das sagen uns ja auch die Physiker, dass es keinen Raum und keine Materie gibt ohne zugeordnete Zeit. Und dass es keine Zeit gibt ohne den Raum und die Materie. Beides gehört zur Schöpfung. Wunderbar, wie tief hier Gottes Wort schöpft, wenn es sagt, durch den Glauben erkennen wir, dass die Weltzeiten, die Äonen, durch das Wort Gottes zubereitet worden sind oder dem Worte Gottes angepasst worden sind. Wie ein Maßanzug ist die Heilsgeschichte der Schöpfung angepasst. Und zwar mit dem Ergebnis, dass das Sichtbare aus dem geworden ist, was nicht erscheint, das heißt, was mit Sinnen nicht erfasst werden kann. Das Nicht-Erscheinende, das ist das, was wir mit unseren irdischen Sinnen, die wir noch in diesem Zelthaus eines kümmerlichen Leibes leben, einfach nicht erfassen können. Also, das Ergebnis all dieser Überlegungen, dass das Sichtbare aus dem geworden ist, was mit Sinnen nicht erfasst werden kann. Leider übersetzen hier manche, dass die sichtbare Schöpfung aus dem Nichts geworden ist. Und das ist blühender Unfug. Das ist nämlich die atheistische Weltentstehungshypothese. Nicht aus dem Nichts ist die Schöpfung geworden, sondern aus der unerschaffenen, allerhöchsten Realität Gottes und seines Geistes, der ewigen Realität Gottes, von der die Realität, die Wirklichkeit des geschaffenen Kosmos nur ein ganz schwacher Abklatsch und Schatten ist. Das ist die Quelle aller Erscheinungen, aus der alles geworden ist. Der heimgegangene Professor Betex hat einmal hierzu geschrieben: Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ein majestätisches Wort, ein unerschütterlicher Fels, als erster Markstein auf der Straße, darauf die Weltkörper und alle Wesen wandeln. Zugleich umzirkelt dieses Wort mitten im unübersehbaren, unergründlichen, uferlosen Lichtozean der sich selbst genügenden Gottheit, die kleine Insel der Schöpfung. Hier geht es hinein, aus der Ewigkeit in die Zeit, aus dem Unendlichen ins Endliche, aus der Idee Gottes in die Erscheinung. Hier kristallisiert sich der Wille Gottes zum Begreiflichen, Sichtbaren, Greifbaren, und der Geist wird Stoff, der Geist erschafft die Materie und trägt die Materie. Nebenbei gesagt, das sagt ja Hebräer 1, dass der Christus Tapanta, das All, durch sein dynamisches Wort trägt, bis heute, sodass jede Zelle, jedes Atom, jedes Molekül, jeder Sternenstaub und alles, was es geben mag, nur weiter existiert durch die Impulse seines schöpferischen Wortes, des Wortes Christi. Da lesen wir nun hinzu das bedeutsame Wort des Apostels Paulus aus 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr jemals gehört hat. Und was in keines Menschen Herz aufgestiegen ist an religiösen Gedanken, das hat Gott denen zubereitet, die ihn lieben, uns aber hat er es geoffenbart durch seinen Geist. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, und das hat man ja heute wissenschaftlich unerhört ins Unermessliche erweitert, diese Schau der Augen und dieses Hören der Ohren. Das fängt an mit der Lupe, das geht weiter mit dem Schülermikroskop, dann kommt das Feldelektronenmikroskop, das 500.000-fache Vergrößerungen liefert. Dann schließlich das Rastermikroskop, das sogar Atome sichtbar machen kann. Und die gewaltigen Ringbeschleuniger, in denen sogar die Teilchen der Antimaterie sichtbar gemacht werden können, die jedes Mal dann, wenn sie auf die Teilchen unserer geschaffenen Materie stoßen, beides auslöschen. Das sind doch gewaltige Dinge, eine Erweiterung unserer Augensinne, wie es sich frühere Generationen das niemals vorgestellt hätten. Und dazu kommen dann noch die astronomischen Parabolantennen, die man dann teilweise zu ganzen Antennenwäldern zusammenschaltet und mit denen man versucht, bis an die Grenzen des Weltalls, und das heißt bis an den Anfang der Zeit der Schöpfung, vorzustoßen, sei dem, was es auch sei. Oder die Teleskope auf den Bergen unserer Erde oder sogar das Hubble-Teleskop, das man in das Weltall hinausgeschossen hat und das noch genauere Aufschlüsse geben soll über die Materie. Und dann müssen Sie einmal lesen in wissenschaftlichen Zeitungen, wie ein Astronom dem anderen widerspricht und jeder eine andere Hypothese hat. Trotz dieser gewaltigen Augen- und Ohrenerweiterung bleibt es absolut bestehen, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Aber auch was in keines Menschenherzen jemals an religiösem Sehnen und Empfindungen aufgestiegen ist. Zwar hat Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt, und dennoch ist die Suche der Völker, der Heidenvölker, immer an einem Nichts gelandet und konnte Gott nicht finden und erkennen. Wenn Sie einmal den Prediger Salomo lesen, dann werden Sie von dieser erschütternden Grenze unseres Wissens etwas erfahren. Dieser Mann, Kohelet, die zur Versammlung rufende Gottesweisheit, will die Dinge betrachten unter der Sonne. 37 Mal steht dieser Ausdruck im Büchlein Kohelet, Prediger. Unter der Sonne, das heißt wissenschaftlich. Und dann kommt er zu dem Ergebnis, der Mensch auf dem Scheiterhaufen seiner Philosophie oder auf dem Müllhaufen seiner Philosophie, er sitzt da als der Adam getrennt von Gott und im Grunde in dieser Trennung von Gott, muss man sagen, hat er keinen Vorzug vor dem Tiere. Schluss, aus. Aber dann wendet dieser Mann, Salomo war es, als Mund der Gottesweisheit, aus seine Augen hinauf in die Höhe und sieht die Dinge über der Sonne. Das Jenseitige Gottes, die ewigen Realitäten, und er kann dann wunderbare Dinge bezeugen über Gott und seinen Geist. Ich habe letzthin einmal lange, lange Tage an diesem Büchlein gearbeitet. Es ist einfach erstaunlich, was die Theologen auf den Müllhaufen werfen und was für Offenbarungen dann darin zu finden sind. Also auch die religiös gespannte Sehnsucht, die ganze Energie eines glutvoll erfüllten Herzens, die Gott sucht, kann Gott nicht finden? Ich möchte es noch einmal lesen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz aufgestiegen ist, das hat Gott denen zubereitet, die ihn lieben, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Wir werden dann noch darauf zurückkommen. Das ist die einzige Brücke ins Transzendente. Die einzige Brücke in die unsichtbare Welt des lebendigen Gottes, in das unzugängliche Licht des Vaters. Wenn wir Gott lieben und auf der Grundlage dieser Liebe dann auch Träger seines göttlichen Geistes sind, dann werden wir hineingeführt in die ewigen Realitäten Gottes. Ich muss allerdings eine Ausnahme noch berichten. Es gibt eine vorläufige Offenbarung an die Völker. Und wir haben bereits gestern Römer 1 gelesen, Vers 19 bis 21. Denn das Erkennbare Gottes ist offenbar unter ihnen. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird seit der Weltschöpfung an seinen Werken, wenn es recht bedacht wird, erschaut. Nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das ist nur ein Bruchstück der Gotteserkenntnis. Die Erkenntnis eines Schöpfers, der zugleich mein Richter ist. Aber da muss ich Ihnen sagen, auch diese vorläufige Gotteserkenntnis, die an und für sich jedem Gottsucher unter den Völkern offen steht, ist dann verhüllt, wenn eine Decke über die Nationen gebreitet ist. Jesajas 25 spricht von einer Decke über dem Angesicht der Söhne Israels, die den Kindern Israel die Offenbarung verhüllt, die ihnen gegeben ist, nämlich den Messias im Alten Testament. Denn die Schrift ist es, die von ihm zeuget. Erst wenn die Decke von ihrem Herzen weggerissen wird, dann werden sie ihn erkennen. Dann wird aber noch von einer anderen Decke gesprochen, von einer Hülldecke, die über den Nationen liegt. Was ist das für eine Decke? Das ist eine Decke, die die Offenbarung Gottes verhüllt, die an die Nationen ergangen ist. Nach Römer 1, die Offenbarung der Existenz eines Schöpfers und Richters und eines Gestalters der Weltgeschichte. Und diese Decke ist nichts anderes als die sogenannte Evolutionstheorie. Über wem diese Decke hängt, der kann doch nicht einmal Gott, den Schöpfer, erkennen und anerkennen. Und dieser Unsinn wird aufrechterhalten in einer Zeit, wo sich auch die wissenschaftlichen Gegenbeweise häufen wie nie zuvor. Aber in allen Schulen wird das noch den Kindern beigebracht. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Das Unsichtbare ist noch nicht sofort der Himmel Gottes, das unzugängliche Licht, sondern auch zur geschaffenen Schöpfung, zum geschaffenen Weltenall gehört ein sichtbarer Bereich und ein unsichtbarer Bereich. Also andere Dimensionen, als wir sie haben. Ich werde dann noch darauf zu sprechen kommen. Wir sprachen schon mehrfach in diesen Tagen davon, dass wir in einem kümmerlichen Zelthaus eines Leibes der Sünde und des Todes leben. Man kann es auch so ausdrücken, unser Dasein findet statt in einem Raumzeitkäfig eng begrenzter Sinne. Sie waren ja schon einmal in einem alten zoologischen Garten, da hatte man noch nicht die schönen Freiluftanlagen für die Tiger oder für die Löwen oder für die Affen, sondern da hatte man dann früher ganz enge Käfige und die Tiere rannten dann immer nur hinter den Gittern hin und her und sahen Gitter und dahinter dumme Menschen, die sie anglotzten. Und so sitzen wir in einem ganz engen Käfig unserer Sinne, denn unsere Sinne verraten tatsächlich nicht alles, beileibe noch nicht einmal alles, was in dieser Schöpfung vor sich geht. Wir empfangen nur einen Bruchteil der elektromagnetischen Strahlung, die es im Weltenall gibt, für unsere Augen und für unsere Ohren. Erich Sauer hat dazu einmal geschrieben, überhaupt ist Sichtbarkeit ein enger Begriff. Von all den Millionen von Farben sehen wir im Lichtstrahl nur äußerst wenige, gleich wie wir von all den Millionen von Tönen auch nur ganz wenige hören. Es gibt ja Tiere, die ganz andere Farben sehen als wir. Und die viel feinere Sinne haben, etwa den Geruchssinn. Denken Sie etwa an die Käfer, die das Sexualhormon ihres Weibchens oft in 10 Kilometer Entfernung wahrnehmen können, riechen können, wenn das keine Homöopathie ist. Oder ich hörte kürzlich von einem Hund, der jedes Mal jault, wenn es bei seinem Herrn mit der Unterzuckerung beginnt und der Herr noch gar nichts davon weiß. Und er ihn warnt, weil er irgendwie am Schweißgeruch dieses Menschen etwas spürt. Das Ahnungsvermögen der Tiere ist ungeheuerlich und auch in den vergangenen Krieg haben Tiere vor dem Einschlag von Bomben die Menschen oftmals gewarnt, sodass sie aus einem bestimmten Gebäude herausgehen konnten. Gott, der Herr, kann die herrlichsten Gemälde um uns her zaubern. Wir sehen sie nicht, wenn sie sich nicht zwischen 400 und 800 Billionen Ätherschwingungen bewegen. Er kann diese Erde von der schönsten Musik umfluten lassen. Wir hören sie nicht, wenn sie mehr als 75.000 Luftschwingungen in der Sekunde erzeugt. Wie unüberlegt also einzuwenden, die Himmel oder die Engel hat noch kein Mensch gesehen, als ob damit ihre Nichtexistenz oder Nichtstofflichkeit irgendwie bewiesen wäre und nicht vielmehr einfach die Tatsache, dass wir Menschen einem Engel gegenüber schlechthin blinde und taube sind. Nein, alle Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit hängt durchaus von unserem Sehen ab, dieses aber von Gottes Willen. Da brauchen wir nur an den Esel Biliams zu denken, der den Malach Yahweh, den Engel Yahwehs, in dem Hohlweg hat stehen sehen und der deshalb hat ausweichen wollen und immer wieder die Beine des Biliam an die Felswand gedrückt hat, so lange bis der wutentbrannt seinen Esel verdrosch. Bis ihm dann schließlich und endlich auch die Augen geöffnet werden und er den Engel Yahwehs sieht. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus dem Alten Testament, 2. Könige 6. Ab Vers 14. Da sandte er Rosse und Wagen dorthin und ein starkes Heer, nämlich der Syrer nach Israel. Und sie kamen des Nachts und umzingelten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe da, ein Heer umringte die Stadt und Rosse und Wagen, also eine Belagerung. Und sein Knecht sprach zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Aber er sprach, fürchte dich nicht. Denn mehr sind derer, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Jahwe, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Da öffnete Jahwe die Augen des Knechtes, und er sah, und siehe da, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Also die ganze himmlische Armada, das Heer des Jahwe Zebaoth, des Herrn der Heere, das ja auf der höheren Physik des Geistes angesiedelt ist, wo die Geister und Engel auch eine Physik haben, die uns überlegen ist, werden ihm die Augen geöffnet. Was glauben Sie, was das wäre, wenn uns die Augen geöffnet würden? Und wenn wir die Licht des Engels sehen würden, die ausgesandt sind zum Dienste derer, die errettet werden, oder wenn wir die Welt der Finsternis beschauen könnten, die uns auch manchmal bedrängt und umlagert und vor der Gott uns durch seine Gnade und durch seine Lichtesengel bewahrt. Was glauben Sie? Oder wenn uns alle elektromagnetischen Wellen sichtbar und hörbar würden, auch das, was ausgestrahlt wird von den menschlichen Einrichtungen, von den Fernsehsendern, von den Satelliten und so weiter und so fort. Ich sage Ihnen eins, dann würden Sie und ich verrückt. Das könnten wir einfach nicht ertragen. Augenöffnung. Aber da verstehen Sie, dass Paulus auf einer anderen Ebene darum bittet, dass der Herr uns die Augen des Herzens erleuchten möge, damit wir seine göttliche Realität im Wort Gottes und durch das Wort Gottes erkennen können, durch den Geist. Das ist mehr als die physikalische Gesichtserweiterung. Nun schauen wir einmal hinein in Hiob 11. Ein Wort von einem Freunde Hiobs, und zwar von Zophar, dem Naamatiter, der ansonsten keine allzu gute Theologie gehabt hat im Umgang mit seinem Freunde, mit seinem leidenden Freunde Hiob, und der ihm immer wieder nur eins einbläuen wollte: wer da leidet, hat gesündigt. Wer sündigt, leidet. Wer fromm ist, der wird niemals krank und bleibt immer gesund und wohlhabend. Das war die Theologie der Freunde Hiobs. Aber ansonsten haben sie manches Gute erkannt und gesagt. Hiob 11, Vers 7. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen? Oder das Wesen des Allmächtigen bis zur äußersten Grenze ergründen? Antwort: Nein, natürlich nicht. Das wäre ja Hochmut. Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol, als das Totenreich. Was kannst du wissen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Also Höhe, Tiefe, Länge, Breite. Und dahinter steht dann ein riesiges Fragezeichen. Was kannst du wissen, du Erdenwurm? Und darauf wird uns im Neuen Testament eine ganz klare Antwort gegeben. Durch den Apostel Paulus ist es gleichsam, als greift er dieses auf. Er war ja ein Mann, der in den Schriften des Alten Bundes lebte, viel mehr als wir. Ein erleuchteter Rabbiner Israels, erleuchtet vom Heiligen Geist, und ein Apostel und Sendbote Jesu Christi. Epheser 3 lesen wir ab Vers 18. Er spricht dort den Gebetswunsch aus, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget, gemeinsam mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei, und zu erkennen die aller Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Also die Christusliebe und Gottesliebe, die unsere irdischen Dimensionen weit überragt, weit übersteigt, damit ihr dann erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Das genügt ihm immer noch nicht. Dann fügt er noch hinzu, dem aber, der über alles das hinauszutun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu auf alle Generationen des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Ja, so sei es. Das ist ein Gebet, nicht wahr? Wir können davon nur lernen, auch in unseren Gebeten. Hier nennt er scheinbar unsere irdischen Dimensionen, die Höhe, die Breite, die Länge, die Tiefe. Das wird uns auch dargestellt am leidenden Christus. Die Wunden seines Hauptes, die Höhe, die Breite des Weltenalls, die Breite, seine ausgebreiteten, durchbohrten Arme und Hände, die Länge der Zeit, die Tiefe, da sehen wir die Wunden in seinen Füßen. Da ist also das Kreuz Jesu abgemalt. Zur Höhe gehören alle himmlischen, alle Himmelswesen, alle jenseitigen. Zur Breite des Weltenalls, zum ganzen Raum des Universums gehören die irdischen, aber auch die himmlischen Wesen, die Gott erschaffen hat. Und dazu gehört dann noch die Länge der Zeit, die Dimension der Zeit, der Weltgeschichte, der Allgeschichte und der Heilsgeschichte Gottes. Denn es gibt keinen Raum ohne Zeit, keine Zeit ohne Raum und ohne Materie. Und dann die Tiefe, der Paulus an anderen Stellen die unterirdischen zuordnet. Philipper 2, die himmlischen, die irdischen, die unterirdischen. Und dann sagt der Apostel Paulus, alle Dimensionen im Weltenall, sei es nun im sichtbaren Bereich oder im unsichtbaren Bereich, sind von der Christusliebe und von der Gottesliebe umschlossen und überragen all das, was wir in unserem engen Raumzeitkäfig mit unseren Sinnen erleben. Es geht alles weit darüber hinaus. Karl Barth hat einmal in seinem letzten Band der Dogmatik gesagt, auch die Verdammten in der Tiefe, die Gerichteten und im Feuersee, haben keinerlei Ausweg. Sie sind völlig umschlossen von der Liebe Gottes. Es gibt nur einen Ausweg zu diesem liebenden Gott hin, der sich in Christus offenbart hat. Das ist wunderbar gesagt. Also die alle Dimensionen überragende Gottesliebe in Christo Jesu. Und nun gibt es, was das Unsichtbare anbetrifft, ein unsichtbares ersten Grades in der Schöpfung, das zur Schöpfung hinzugehört. Und dann gibt es ein Unsichtbares der höchsten Realität und Wirklichkeit Gottes, nämlich sein unzugängliches Licht. Wir wollen einmal in Kolosser 1 darauf achten, dass Paulus dort zum erschaffenen Weltenall auch das Unsichtbare rechnet. Das, was für uns unsichtbar ist. Kolosser 1, ab Vers 15. Er, der Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn durch ihn ist das All erschaffen worden. Nicht alle Dinge, steht gar nicht da. Tapanta das All. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Auch das Unsichtbare gehört zum erschaffenen Weltenall. Da gibt es Dimensionen und Bereiche, in die wir nicht hineindringen können. Und nun zählt er die Mächte auf, die in dieser unsichtbaren Sphäre des Weltenalls existieren. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, das All ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und er ist vor allem, und das All hat seinen Fortbestand durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus Toten. Was sind das doch für Tiefen auch der Erkenntnis? Also in den unsichtbaren Teil des Weltenalls sind die Wesen des Lichtes und der Finsternis eingeschlossen. Aus allen Briefen des Paulus kommen uns 10 Namen auch für die Mächte der Finsternis entgegen. Er nennt sie Götter, Satansengel, Fürsten dieser Weltzeit, Fürstentümer oder Urmächte, Gewalten oder Autoritäten, Herrschaften, Mächte oder Kräfte, Kosmogratoren oder Weltbeherrscher, Geistesmächte der Bosheit, Thronmächte. Und diese 10 Mächte der Finsternis, gegen die unser Kampf geht, auch wenn sie aus dem Unsichtbaren heraus gegen uns streiten, sind vorgebildet in den 10 Söhnen Hamans. Wir durften im folgenden Jahr in der Pfingstkonferenz über das Buch Esther sprechen, und da habe ich Ihnen dies vorgestellt. Haman als ein Abbild Satans und die 10 Söhne Hamans als diese Mächte aus den Paulusbriefen. Es ist ja nach der Offenbarung des Johannes ein Drittel der Engelwelt von Gott abgefallen und steht auf der Seite Satans. Allerdings hören Sie schon an diesen Bezeichnungen, dass die Wesen des Lichtes und der Finsternis in keiner Weise dargestellt werden dürfen, wie es die Maler und Bildhauer des Mittelalters und des Barock und der Renaissance getan haben. Und Sie sollten sich auch solche Bilder nicht hinhängen. Wir haben ja kürzlich von der Erscheinung eines Gottesengels vor Daniel gelesen und wie Daniel, der Prophet, kraftlos, entkräftet, entseelt vor ihm niedersank, bis der Engel ihn wieder aufrichtete. Im Hinblick auf diese absurden Darstellungen des Christentums hat Karl Barth einmal gesagt, das ist nichts anderes als metaphysische Fledermäuse. Beide Wirklichkeiten, beide Hemisphären durchdringen sich. Der sichtbare Bereich des Weltenalls, zu dem wir gehören, und der unsichtbare Bereich. Und deshalb können wir es auch verstehen, dass Christus plötzlich vor den Emmaus-Jüngern, nachdem er ihnen das Brot gebrochen hat, verschwindet. Die Kinder fragen dann immer, hat er sich aufgelöst? Er ist einfach in einem Nu aus unseren Dimensionen weggegangen, in die unsichtbaren Dimensionen Gottes. Da braucht man dann keine Rakete mit Lichtgeschwindigkeit von 300.000 Kilometern in der Sekunde. Das kann im Nu geschehen, in dieser Geisteswirklichkeit. Und er konnte durch verschlossene Türen zu seinen Jüngern kommen. Er konnte also die Materie durchdringen, und doch war er kein Geist, kein Gespenst, wie die Jünger dachten. Und deshalb sagte er zu ihnen, befühlt doch meinen Arm, dass ich Knochen habe und dass ich Muskeln habe. Fleisch und Gebein, sagen unsere poetischen Übersetzer. Nein, Knochen und Muskeln steht da. Und er hat, um ihnen die Wirklichkeit seines Auferstehungsleibes zu zeigen, vor ihnen mit gutem Appetit gebratenen Fisch und eine Honigwabe gegessen. Er demonstriert, dass er zu beiden Wirklichkeiten nunmehr gehört. zur unsichtbaren Wirklichkeit Gottes, die wir das Jenseits nennen können, und immer noch zur sichtbaren Wirklichkeit, in der wir leben. Nur deshalb kann es sein, dass es heißt, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen, durch den Heiligen Geist. Und nun wollen wir von dem unsichtbaren allerhöchsten Grades reden, von der Wirklichkeit Gottes, von der unerschaffenen Wirklichkeit seines Geistes, von dem Himmel. Wir müssen unterscheiden, die Himmel, das sind die Räume des erschaffenen Kosmos, seien sie nun sichtbar oder unsichtbar. Und den Himmel Gottes, die Wohnung Gottes, sein unzugängliches Licht. Nebenbei gesagt, sein Thron gehört bereits zur unsichtbaren Welt des Kosmos, denn dorthin können die Geister gelangen, auch Satan kann vor diesem Thron erscheinen. Aber glauben Sie ja nicht, dass Satan oder dass die Engelmächte Zutritt haben zum unzugänglichen Licht des Vaters, zu seiner Wohnung. Ein König hat ja auch einen Audienzsaal mit einem Thron und er hat eine Wohnung. Und da lässt er keinen herein. Ersten Timotheus 1, 17, dem Könige der Äonen aber, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, ihm sei Ehre und Herrlichkeit in die Äonen der Äonen. Amen. Und dazu lese ich noch aus 1. Timotheus 6, 15 bis 16. Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wird zu seiner Zeit zeigen, der glückselige und alleinige Machthaber, Despot, steht da im Grundtext, der Allherrscher, der König der Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, welchem Ehre sei und ewige Macht. Amen, ja, so sei es. In dieses unzugängliche Licht des Vaters ist der Christus bei seiner Himmelfahrt zurückgekehrt. Er hat die Hände erhoben, hat den Jüngern demonstriert, indem er aufgehoben wurde, gen Himmel, wohin er jetzt gehen würde. Und dann hat er nicht etwa einige Jahre gebraucht bis in den Himmel Gottes. Es hat einmal den gläubigen Physiker Rohrbach, ein Kollege, gefragt, na, sagen Sie mir doch mal, wie lange hat denn bei der Himmelfahrt der Christus gebraucht, bis er dann endlich im Himmel Gottes angelangt war? Nein, er ist dann plötzlich vor Ihnen verschwunden, wie das Wort sagt, wieder in die unsichtbare Welt Gottes. Zu dieser Welt Gottes gehört die Allgegenwart Gottes, gehört die Allwissenheit Gottes, vor dem das Vergangene offenbar ist, denn er holt das Vergangene wieder hervor, vor dem die Gegenwart offenbar ist und auch wir ihm und seinen Augen und vor dem auch die Zukunft bis zur Vollendung aller Welten völlig offenbar ist, weshalb er ja der Gott der Hoffnung ist, der bereits alles am Ziele der Vollendung sieht. Auch dich und auch mich. Das ist der Geistesblick Gottes. Und nur darum kann er auch der glückselige Gott sein, der dann nicht zugrunde geht unter all den Katastrophen und unter all dem Elend, das im Kosmos herrscht, auch wenn er mit seinen Geschöpfen mitleidet. Aber er weiß, es kommt zum Ziel. Und dieser Gott hat keine Raum- und Zeitbindung, weil er nicht zum erschaffenen Weltenall gehört. 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag. 1000 Jahre jeweils ein Gottestag der Heilsgeschichte. Und er wickelt diese Heilsgeschichte in Jahrtausenden ab, in Gottes Tagen, bis hin zu jenem wunderbaren tausendjährigen Sabbattag. Aber vor ihm ist auch ein Tag wie tausend Jahre. Das sagt Petrus auch in 2. Petrus 3. Meinen Sie nicht, dass gewisse Tage der Heilsgeschichte von einer solchen Qualität erfüllt waren, dass sie tausend Jahre der Weltgeschichte bei weitem übertreffen, etwa der Tag der Zeugung Christi, als er hereinkam in unser armes Fleisch und Blut, oder der Tag von Golgatha, als er das All mit Gott versöhnte, oder der Tag seiner Auferweckung und Himmelfahrt, aber auch der Tag seiner kommenden Wiederkunft. Aber damit wir nicht falsch denken, Gott ist nicht irgendein professoraler Geistnebel. Jesus sagt einmal in Johannes 5, 37 seinen Feinden ein ganz eigenartiges Wort. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch habt ihr seine Gestalt gesehen. Das heißt aber, ich, der Sohn Gottes, lebte in seiner Gegenwart. Ich weiß um die Gestalt des Vaters. Ich weiß um die Stimme des Vaters. Und nun wird uns durch den Heiligen Geist ein Blick durch den eng begrenzten Horizont unserer Sinne gewährt. 1. Korinther 2, 9 bis 12. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz hineingekommen ist oder aufgestiegen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Sehen Sie, der Mensch kann günstigstenfalls nur von einem ihm nahen Mitmenschen erkannt werden. Und auch das hat enge Grenzen. Völlig werden wir den anderen nicht erkennen, auch wenn geschrieben steht, Adam erkannte sein Weib. Aber nur der Mensch kann den Menschen verstehen, auf der Ebene von Wesensgleichen. Und deshalb brauchen wir ja manchmal, hoffentlich christliche, Psychotherapeuten und Psychologen, die uns nicht den Glauben ausreden wollen, aber die in etwa die Vorgänge verstehen, die in unserer Psyche, in unserer Seele und in unserem Geiste sich bewegen. Um nur ein Beispiel zu erwähnen, eine Ameise, auf die wir uns setzen und sie zu Tode quetschen, weiß überhaupt nicht, was zu ihrem Tode beigetragen hat. Sie weiß nicht, was ein Mensch sei. Sie kann sich verständlich machen gegenüber den anderen Ameisen durch die Trillersprache ihrer Fühler. Es gibt da bestimmte Signale. Aber wenn sie etwas von uns Menschen, von dem jenseitigen Menschen wissen wollte, der in der unsichtbaren Welt für die Ameise lebt, dann müsste sie schon den Geist des Menschen haben. Und dann fährt Paulus fort: Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Ja, da sitzen wir da mit all unserer Weisheit und sagen, da hast du es wieder einmal. Wir Frommen sind nicht Gottes geheime Ratgeber. Wir sollten froh sein, dass wir einmal in den Himmel kommen und uns nicht allzu sehr mit so schwierigen Vorträgen herumschlagen. Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Das ist logisch. Nur Gott kann Gott erkennen. Der Sohn, der auf den Vater zugewandt war. Und dann aber heißt es, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt worden sind, die wir auch verkündigen. Wir schweigen nicht vornehm darüber. Wir haben Gottes Geist. Und das ist die höchste Wirklichkeit aller Wirklichkeiten. Gottes eigener Geist, die Realität aller Realitäten, geht in uns den Niedrigkeitsweg. Und darum sind wir befähigt, hineinzuschauen in die unsichtbare Welt und Gott zu erkennen. Durch den Geist, der uns das Wort öffnet und verständlich macht. Was ist das doch wunderbar, dieser Blick durch den Horizont. Möchte Ihnen einige Beispiele geben. Jakob segnete seine Söhne im Blick auf fernste Zeiten und in der prophetischen Vorausschau der Endzeit. Moses sah die Schmach des Messias voraus. Er sah den Unsichtbaren und deshalb verließ er die Schätze Ägyptens und erwählte lieber mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden. Moses und David schauten das himmlische Tempelmodell, das Urmodell des Tempels Gottes in den Himmeln. Und nach diesem Modell haben sie dann die Stiftshütte und Salomo den Tempel erschaffen. Hesekiel schaute die Cherubim, die Repräsentanten der Geschöpfe mit ihren Angesichtern des Löwen, des Stieres, des Adlers und des Menschen. Und dann schaute er auch merkwürdige Räder voller Augen um und um. Und jedes Mal, wenn der Geist dieser Cherubim die Räder antrieb, bewegten sie sich. Lesen Sie einmal Hesekiel 1, Hesekiel 8, Hesekiel 10. Dann werden Sie etwas erkennen, wie dieser Mann gerungen hat, mit menschlichen Worten etwas zu beschreiben aus der unsichtbaren Welt des Geistes und der Geister. Es gibt wirklich eine höhere Physik des Geistes auf einer höheren Ebene der Intelligenz und anderer Dimensionen, die den Geistermächten zur Verfügung steht. Wenn wir wüssten, Dinge unbeschreibbar mit Worten. Paulus, der entrückt worden war an der Todesschwelle, bis in den dritten Himmel, bis in das Paradies Gottes, hörte Worte, unaussprechbare, die kein Mensch sagen darf. Und er schaute die himmlischen Realitäten. Und Stephanus sah bei seinem Tod oder unmittelbar vor seinem Tod den Himmel Gottes geöffnet und Jesus stehend neben dem Throne Gottes. Jesus stehend ist der Herr Jesus in seiner Parousie, in seiner Herrlichkeitsgegenwart und der ersten Phase seiner Wiederkunft, wo er nicht mehr sitzt zur Rechten Gottes und einfach darauf wartet, dass der Vater ihm die Feinde zum Schemel seiner Füße legt, sondern wo er aufsteht, wo er das Gebet der Psalmen erhört. Wache auf, Herr, stehe auf, greife ein zugunsten deines Volkes. Und das werden wir bald erleben, dass der Herr Jesus steht. Das hat Stephanus schon geschaut. Und der Seher Johannes war aufgrund des Geistes in den Tag Jahwes versetzt. Das heißt, in die letzte Endzeit Israels und der Völker. Ich möchte das ganz kurz, diese Skizze abschließen mit Johannes 1, 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes als Hinaufsteigende und Herabsteigende auf den Sohn des Menschen, auf den Weltvollender. Das wird einmal geschehen im Reiche des Messias, wenn der Herr Jesus auf Erden herrscht. Auch uns ist ein solcher Geistesblick durch den Horizont gegeben. Es gibt zwei griechische Wörter. Das eine Wort heißt blepein, das heißt sehen, das sichtbare Sehen, und davon sagt Kohelet, der Prediger, in Kapitel 1, Vers 8, das Auge wird des Sehens nicht satt. Ja, das ist wahr. Wenn wir im Gebirge gewandert sind, hat meine Frau gerne gesagt, ich möchte so viele Augen haben wie die Spinne. Weiß nicht, 6 oder 8? 8? Was kann man herrlich sehen? Denk doch an das Lied von Paul Gerhardt. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Lesen Sie einmal alle Verse durch, was er da alles sieht. Auch schon in der Schöpfung. Aber dann gibt's noch ein anderes Wort, skopein, spähen. Über die Grenzen zwischen Sichtbaren und Unsichtbaren hinausschauen, durch den Horizont unseres engen Raumzeitkäfigs hindurchschauen. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Darum ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Mensch des Geistes Tag für Tag erneuert. Das ist ein Glaubensartikel. Nicht wenn dann das geschieht, wovon der Prediger spricht, der Zerfall des Alters, wo man dann an allen Ecken und Enden merkt, dass es knirscht und dass es Schmerzen bereitet und dass die Druckfehler im genetischen Programm sich häufen. Der äußere Mensch verfällt, aber der innere Mensch des Geistes wird Tag für Tag erneuert, nach dem Bilde dessen, der ihn geschaffen hat, durch den Geist des lebendigen Gottes, durch den Ruach HaKodesh, den Heiligen Geist. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal, Paulus, was sagst du da? Das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Vollgewicht an Herrlichkeit. Und Bruder Robert Schad, der erste Hausvater der Langsteinbacher Höhe, hat in seiner militärischen Prägnanz gesagt, Drangsal bewirkt Herrlichkeit. Da hat mir einmal ein alter Bruder, bei dem ich gewohnt habe, gesagt, das kann so nicht stimmen. Der viel, viel krank ist und viel, viel zu leiden hat. Dieser Automatismus, das kann ich nicht sehen. Drangsal kann nämlich auch Murren und Fluchen bewirken. Hier steht etwas. Natürlich ist Gottes Wort wahr. Das Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Vollgewicht an Herrlichkeit. Denen, die nicht das anschauen, was man mit den Augen sieht, sondern das, was man nicht sieht, nämlich die unsichtbaren Realitäten Gottes und seines Geistes. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das aber, was man nicht sieht, ist ewig und hat ewige göttliche Qualität. Ja, das ist eine Bedingung, dass uns der Geistesblick eröffnet wird und dass wir hineinschauen können in die Realitäten Gottes. Wir hörten, dass in 1. Korinther 15 der Herr Jesus, der Epuranios genannt wird. Das heißt, der Überhimmlische oder der Aufhimmlische. Und das heißt auf gut Deutsch der Jenseitige. Auch die Hebräer, die Ephrim, heißen Jenseitige, weil sie berufen sind zu Gottes Reich. Und da wird uns gesagt, dass jeder, der durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist und neues Leben hat, ebenfalls ein Himmlischer ist. Dem Himmlischen werden die Himmlischen gegenübergestellt, dem Jenseitigen die Jenseitigen. Wir sind also wirklich Bürger zweier Welten und mit Christo im Geiste jetzt schon in die Gotteswelt hineinversetzt. Geistlicherweise haben wir mit dem Christus gelitten, wurden mit ihm gekreuzigt, sind mit ihm gestorben, sind mit ihm begraben, haben beim Herrenmahl Anteil an seinem Blut, sind mit ihm auferstanden, sitzen mit ihm bereits über allen Mächten der Finsternis, über allen Thronen und Gewalten und herrschen mit ihm als Könige und Priester. Da werden Sie sagen, davon ist aber gar nichts zu sehen. Wissen Sie, geistliche Realitäten sind nicht Realitäten minderer Qualität, sondern sind Wirklichkeiten und Realitäten der allerhöchsten Qualität. Auch wenn wir das mit unseren Augen noch nicht sehen können. Und wir sollten damit rechnen. Und was wir jetzt nur im Geiste haben, wir sagen immer wieder, nur im Geiste, in Christo, das werden wir einst voll verwirklicht sehen, nach unserer Auferstehung und Entrückung zum Herrn hin. Dann wird das alles volle Realität, auch fassbar, sichtbar, hörbar und mit allen Sinnen erfassbar. Ich lese dazu das kostbare Wort aus Kolosser 1. Kolosser 1, Vers 12 bis 13. Dort muss es eigentlich heißen, in einer anderen Satzstellung des Grundtextes, Dank saget dem Vater mit Freuden, der uns angepasst hat, teilzunehmen am Erbe der Heiligen in dem Licht, das heißt in dem unerschaffenen Gotteslicht, in dem unzugänglichen Licht des Vaters. Er hat uns angepasst durch den Heiligen Geist, dass wir da Anteil haben, Kontakt, Tuchfühlung. Ja, wissen Sie denn, wie nahe uns die himmlischen Welten sind und auch die Wolke der bereits heimgegangenen Zeugen, die unserem Wettlauf beobachtet, den wir zum Ziele führen sollen. Dafür sollen wir mit Freuden dem Vater Dank sagen, der uns angepasst hat, teilzunehmen am Erbe der Heiligen in dem Licht. Das Zweite, der uns errettet hat, aus der Vollmacht der Finsternis heraus, sodass also prinzipiell die Finsternis keine Rechtsbefugnis, keine Vollmacht mehr hat uns gegenüber. Und selbst dann, wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher, einen Allenwalt bei dem Vater, der die Rechtsansprüche der Finsternis abweist, auch wenn sie wohl begründet sind, indem er darauf hinweist, dass er bezahlt hat. Und das Dritte, Dank sage dem Vater mit Freuden, der uns versetzt hat in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Auch die Leibesglieder. Es ist einfach schlichtweg Unfug, zu sagen, die Glieder des Leibes Christi haben mit dem Reich Gottes nichts zu tun. Dann dürfen Sie das aus dem Paulusbrief dick hinwegstreichen. Er hat uns hineinversetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Was bin ich dafür dankbar? Und da haben wir dann Anteil nach Hebräer 12 am Berge Zion, dem himmlischen Zion, an der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Ich habe im Geiste, Herr, deinen Thron erblickt. Da sind wir umgeben von Myriaden von Engeln, von Zehntausenden mal Zehntausenden Lichtesengeln, die ausgesandt sind von Gott dem Vater, uns zu dienen und zu schützen, nicht etwa uns Evangelium zu predigen. Und doch sind die Engel ausgesandt für die, die die Errettung ererben sollen. Sie wollen nicht die Gemeinde Gottes schädigen und zerstören und verführen. Das tun nur die Engel der Finsternis, nicht des Lichtes. Wir sind gekommen zur Allfestversammlung. Das ist eine wunderbare Festversammlung, die da in den Himmelswelten stattfindet. Mit unhörbaren Klängen, mit für uns noch unschaubaren Wirklichkeiten. Mit einem Licht, das alles Licht dieser Erde übertrifft. Mit Phänomenen, die, wenn wir sie sehen würden, uns überwältigen würden. Wir sind gekommen zur Gemeinde der in den Himmeln angeschriebenen Erstgeborenen, die uns als eine Wolke der Zeugen umgeben, so wie es in der altgriechischen Arena war, wo oftmals Zehntausende von Menschen auf den Rängen saßen. Und die griechischen Arenen sind ja so gebaut, dass man selbst manchmal das Flüstern eines Schauspielers noch auf den obersten Rängen hören kann. Es waren geniale Baumeister. Ja, so umgibt uns die Wolke der Zeugen, auch die heimgegangenen Brüder, durch die wir gesegnet worden sind. Sie beobachten uns. Wir sind gekommen zu Gott, dem Richter aller, zu den Geistern der bereits vollendeten Gerechten und das Höchste, das Achte, zu dem Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut, das besser redet als Abel. Ich möchte lesen noch einmal, was wir in diesen Tagen schon gehört haben. Kolosser 3, Vers 1 bis 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Richtet euer ganzes Sinnen und Denken auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid Gestorbene und euer Leben ist verborgen, gemeinsam mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus, unser Leben, in Erscheinung treten wird, geoffenbart werden wird bei seiner Wiederkunft, dann werdet auch ihr gemeinsam mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Amen.